Willkommen zur Kulturwelt. Heute beschäftigen wir uns mit Heldinnen und Helden. Warum sich der Lokschuppen Rosenheim in seiner neuen Großausstellung dem Heroischen zuwendet, wollen wir wissen. Außerdem, wir sehen uns im August, wieso vom legendären Gabriel García Márquez jetzt ein Liebesroman erscheint, 10 Jahre nach seinem Tod. Jeden Monat ein Gedicht, wie Clemens J. Setz auf wenigen Zeilen über die Welt nachdenkt, als Poeta Laureatus des Literaricum Lech. Und ab in die Berge. Ein Besuch im renovierten Alpinen Museum in München.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf.
Räume haben eine Ausstrahlung auf das, was man tut. Die Band Another Sky hat sich für die Songs ihres neuen Albums Beach Day in einem Studio eingerichtet, das aus 2 tunnelartigen Räumen bestand, die unter einer Kirche lagen. Der Pfarrer unterstützte das Projekt und ohne diese Krypta wäre diese Musik nie entstanden, sagt der Gitarrist Jack Gilbert. Das sind Another Sky und ein Song aus der Krypta, The Pain. Wollte man etwas über die Entwicklung und Phänomene der Erdgeschichte erfahren, von den Vulkanen zu den Dinosauriern zur Eiszeit, über die Pharaonen, die Wikinger und Inka, die Tiefsee oder die Wüste, dann gab es einen Ort in Bayern, der einem verlässlich eine umfangreiche Ausstellung dazu präsentierte, den Lokschuppen in Rosenheim. Morgen eröffnet eine neue Jahresausstellung. Es ist die erste, in der die neue Leiterin Jennifer Morscheiser ein Thema setzt. Und es geht darin um HeldInnen. Frau Morscheiser, warum Helden und Heldinnen? Ist das das Thema der Stunde?
Ja, ohne Zweifel. Wir haben mit den Überlegungen angefangen, als die Ukraine-Krise gerade begonnen hatte und die Pandemie so im Abklingen war. Und das war ein Zeitpunkt, wo zum ersten Mal wieder Kriegshelden auf einmal in den Medien und in der Presse waren. Und ich aber auch die Alltagshelden noch gut in Erinnerung hatte. Im Kino lief das Marvel-Universum hoch und runter und in allen Kinderzimmern sah man auch Heldinnen und Helden. Und ich habe angefangen, drüber nachzudenken, warum ist das eigentlich so? Und ist das eine Zeit, in der so viele Krisen und Kriege irgendwo drumherum sind, eine, in der man vielleicht besonders Helden braucht? Und wie machen sich die Leute auch Gedanken Gedanken über den Begriff. Und so bin ich in das Thema eingestiegen.
Was prädestiniert einen dazu, ein Held zu sein?
Das ist genau diese Frage, nach der wir suchen. Und es kann so total unterschiedlich sein. Das Einzige, was diese ganzen Heldinnen und Helden gemeinsam haben, ist, dass es immer jemanden gibt, der sie als solchen erkennen muss und der dann sagt, hier, du bist mein persönlicher Held oder meine persönliche Heldin. Und dann muss das auch immer wiederholt werden, weil es gibt ganz viele Figuren, die einmal zum Held erklärt werden und ein halbes Jahr später vergessen sind. Das ist das, was wir als Gemeinsamkeit gefunden haben. Sonst ist es schwierig, gemeinsame Punkte zwischen Paw Patrol und Alex Nawalny zu finden. Also das ist extrem schwierig und wir zeigen sie trotzdem beide in einer Ausstellung.
Wer ist Paw Patrol?
Paw Patrol sind so kleine Hunde, die im Moment in allen Kinderzimmern so in der Zielgruppe von 2 bis 5 Jahre als Heldinnen und Helden unterwegs sind.
Da sind wir schon bei dem Punkt, dass manche Figuren oder tatsächlich Menschen, die vielleicht für mich wichtig wären, für andere Generationen überhaupt nicht wichtig sind. Oder ich kannte jetzt in dem Fall beispielsweise das gar nicht.
Ja, und das ist halt auch eine Chance und eine Herausforderung zugleich in dieser Ausstellung, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Mit der Ausstellung rufen wir auch in irgendeiner Art und Weise für Toleranz auf, zu erkennen, ja, auch eine Figur wie zum Beispiel Greta Thunberg wird von Leuten als Heldin betrachtet. Genauso gibt es andere, die sagen, um Himmels Willen, die Frau ist doch viel, aber jetzt überhaupt keine Heldin. Und diese Diskussion möchten wir auch ein bisschen mit anstoßen.
Ist denn Held sein oder Heldin sein auch überhaupt eine ambivalente Sache? Also man geht ja immer davon aus, das ist so eine Idealfigur, aber letztendlich sind doch auch oft brüchige Biografien dahinter. Also egal, ob es jetzt fiktiv ist oder nicht. Also auch ein Nawalny ist eine brüchige Figur.
Ja, wir haben in der Ausstellung da ein sehr markantes Beispiel und haben Mutter Teresa gewählt, die ja als Heilige ganz eindeutig den Heldenstatus erfüllt und erfüllen sollte. Aber auch über Mutter Teresa gibt es sehr viel negative Berichterstattung, gerade über Missstände auch in den Einrichtungen, die sie betreut hat. Und selbst da bekommt dieser Heiligenschein in irgendeiner Art und Weise Flecken. Wir zeigen aber auch, dass Leute in unterschiedlichen Zeiten zu Helden erklärt und dann wieder gestürzt werden können. Also ein gutes Beispiel dafür ist Graf Schenk von Stauffenberg als gefeiertes Fliegerass, dann als erfolgreicher Militär im Zweiten Weltkrieg, dann durch das Attentat auf Hitler absolut in der Gunst gefallen. Seine ganzen Verdienste vorher waren augenblicklich vergessen und er wurde umgebracht. Dann danach wieder gefeiert als deutscher Widerstand gegen das Regime. Und jetzt in den letzten Jahren kommen wieder ganz verstärkt die Diskussionen, naja, Antisemit war Stauffenberg aber trotzdem. Und kann man jemanden, der antisemitisch unterwegs ist, als Held feiern?
Und wie stellen Sie diese Widersprüchlichkeit in der Ausstellung dann dar?
Wir haben gerade Stauffenberg an ganz unterschiedlichen Stellen in der Ausstellung immer wieder thematisiert, auch was ihn motiviert zu dem Attentat auf Hitler. Und um den Bruch dann danach auch wieder zu bringen, haben wir eine Diskussion, die auf dem damaligen noch Twitter, jetzt X, geführt wurde, um seine Person, wo genau diese Ambivalenz auch nochmal drin ist. Und das ist an ganz unterschiedlichen Stellen in der Ausstellung, sodass man ihm auch immer wieder begegnet und dann über diese unterschiedlichen Heroisierungs- und Deheroisierungsprozesse nachdenkt.
Könnte eigentlich zukünftig die KI einen Helden oder eine Heldin ersetzen?
In Teilbereichen vielleicht unter Umständen. KI ist aber auch durchaus Thema bei uns in der Ausstellung. Wir haben am Anfang der Konzeption, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, darüber nachgedacht, was kann eigentlich jetzt Bild-KI schon machen? Und haben uns da entschieden, ein 30 Meter langes Gemälde von einem Medienproduzenten und Künstler, der selbst auch Fotograf ist, aus Berlin, Julian van Dieken, generieren zu lassen als Arbeitsplatz der Helden. Das fängt also an Meter 1 an mit Herakles und dem nemäischen Löwen und hört bei Meter 30 mit einer Kita-Erzieherin als Alltagsheldin auf.
Mhm. Arbeitsplatz finde ich irgendwie einen sehr schönen Begriff, den mit Held zu verbinden. Es erdet den Helden irgendwie so. Und apropos Schwäche, also darf ein Held auch Schwächen haben, eine Heldin?
Ich glaube, dass ein Held sogar Schwächen haben muss, damit man sie oder ihn akzeptiert, weil derjenige, der nur strahlt und immer recht hat und immer super und toll und alles perfekt macht, mit dem kann man sich, glaube ich, auch in keinster Art und Weise identifizieren. In der Ausstellung haben wir versucht, es auch noch in einem extra Raum umzusetzen, dem Anti-Helden-Raum, um den Besucherinnen und Besuchern auch die Chance zu geben, zu sehen, dass man nicht immer eine Heldentat vollbringen muss. Da haben wir zum Beispiel Don Quixote oder Oblomov, um zu zeigen, solche Geschichten lassen sich auch über Leute erzählen, die jetzt keine großartigen Heldentaten begehen oder eher von unserer Seite sogar faul sind. Auf der Kinderebene wäre es übrigens der Willi aus der Biene Maya, den ich persönlich die sympathischere Figur fand.
Ja, das stimmt. Also der gegenderte Titel HeldInnen, der zeigt ja eigentlich auch, dass es nicht mehr nur eine Männerdomäne ist, ein Held zu sein.
Ja, also es war noch nie nur eine Männerdomäne, Held zu sein. Also da gibt es auch in der Antike schon Beispiele oder Jeanne d'Arc im Mittelalter. Die Frauen gab es auch immer schon als Heldinnen. In der Wahrnehmung ist es aber was anderes. Ich glaube, dass dieses Aufschließen der Frauen in der Wahrnehmung auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Man merkt es zum Beispiel in der aktuellen Duden-Definition, wenn man da den maskulinen Held googelt, ist er vor allen Dingen stark und tapfer, solche Begriffe. Und der erste Begriff bei den weiblichen Heldinnen ist opfermütig. Das sehe ich immer noch ein bisschen anders von der Konnotation her. Und in der Ausstellung haben wir das dann auch umgesetzt mit der Frauenfußballnationalmannschaft von 1989, die damals die Europameisterschaft gewann und als Preisgeld ein Café-Servi Mariposa von Villeroy-Boch pro Frau bekam.
HeldInnen, die neue Ausstellung im Lokschuppen Rosenheim ist ab morgen bis zum 15. Dezember zu sehen. Bayern 2 ist übrigens Medienpartner. Und zugeschaltet war uns die Leiterin des Rosenheimer Lokschuppens, Jennifer Morscheiser. Frau Morscheiser, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke sehr.
Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
8.42 Uhr ist es. Kafka soll ihn beeinflusst haben. Insbesondere die Verwandlung, die Erzählung, in der sich Gregor Samsa in einen Käfer verwandelt, soll auch Gabriel Garcia Marquez bestärkt haben, in seinem schriftstellerischen Werk die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit zu überschreiten. Man kann sagen, er hat darin eine Meisterschaft erreicht. Zeiten und Orte, Historisches und Mystisches, die politische Geschichte und Erinnerungen in einem zauberischen Sog miteinander zu vermengen. 100 Jahre Einsamkeit, Chronik eines angekündigten Todes, Liebe in Zeiten der Cholera sind Weltbestseller des kolumbianischen Literaturnobelpreisträgers. 10 Jahre nach seinem Tod erscheint jetzt ein letztes Buch von Gabriel Garcia Marquez. Eigentlich hatte er keine Veröffentlichung gewollt. Zu weit war seine Demenz schon fortgeschritten. Die beiden Söhne haben den kurzen Roman dennoch veröffentlicht. Wir sehen uns im August. Tobias Wenzel hat ihn gelesen und mit der Übersetzerin Dagmar Plötz gesprochen.
Das sind einfach sprachlich wunderbare Passagen, die sehr lyrisch-atmosphärisch sind. Und daneben diese Nüchternheit, die er dann eben auch hatte. Ja, dieses Wechselspiel ist schon schön.
Dagmar Plötz, die Übersetzerin von Gabriel Garcia Marquez, ist froh, dass Wir sehen uns im August posthum erschienen ist. Es ist der einzige Roman des Kolumbianers mit einer Frau als alleiniger Hauptfigur. An jedem 16. August, dem Todestag ihrer Mutter, fährt Anna Magdalena Bach mit der Fähre vom Festland zu einer karibischen Insel, um auf dem dortigen Friedhof auf das Grab einen Strauß Gladiolen zu legen. Danach verbringt Anna Magdalena eine Nacht in einem heruntergekommenen Hotel der Insel. Als Lehrerin kann sie sich kein besseres leisten.
Vor der Schlange der Taxis am Kai steuerte sie direkt auf ein altes, vom Meersalz angefressenes Modell zu. Der Chauffeur begrüßte sie wie ein alter Freund und fuhr sie holpernd durch den ärmlichen Ort mit seinen Häusern aus Rohr und Lehm, den mit Palmwedeln gedeckten Dächern und dem glühenden Sand der Straßen vor einem Meer in Flammen.
So atmosphärisch lässt Gabriel Garcia Marquez Wir sehen uns im August beginnen. In der Bar eines Hotels fällt Anna Magdalena Bach, die sonst ihr Temperament zügelt, ein US-Amerikaner auf.
Auf dem Tisch hatte er eine Flasche Brandy stehen, ein halbleeres Glas, und er schien allein auf der Welt zu sein. Das Klavier begann Debussys Clair de Lune in einer wagemutigen Bolero-Bearbeitung zu spielen, und die junge Sängerin sang voller Hingabe. Ergriffen bestellte Anna Magdalena Bach einen Gin mit Eis und Soda, das einzige alkoholische Getränk, das sie gut vertrug. Die Welt veränderte sich mit dem ersten Schluck. Sie fühlte sich frech, fröhlich, zu allem fähig und verschönt durch die heilige Mischung von Musik und Gin.
Anna Magdalena, die bis dahin nur mit ihrem Ehemann Sex hatte, nimmt den Fremden mit auf ihr Zimmer. Von da an ist sie eine andere. Das Glück ihrer Ehe empfindet sie nun als zu konventionell. Und so beschließt sie insgeheim, jeden August nicht nur das Grab ihrer Mutter zu besuchen, sondern auch mit einem jeweils neuen Mann zu schlafen. Als das einmal nicht klappt, empfindet sie das gesamte Jahr als verloren. Die beiden Söhne von Garcia Márquez schreiben im Vorwort, ihr Vater habe verlangt, diesen Text zu vernichten. Er selbst litt zunehmend an den Folgen der Demenz. Fragt sich also, ob es moralisch zu vertreten ist, das Buch trotzdem zu veröffentlichen. Dagmar Plötz hat Verständnis für diese Entscheidung.
Die Söhne sagen ja, die Skrupel seien ihnen abhanden gekommen, als sie das nochmal gelesen haben. Und das ist verständlich, weil es wirkt nicht wie das Werk eines Demenzkranken. Also der Erzählbogen ist ganz klar eingehalten. Das Ende stand. Ein sehr schönes Ende, finde ich. Und dazwischen gibt es so einige kleine Unstimmigkeiten, wo ich denken würde, dass Garcia Márquez da vielleicht noch ein bisschen mehr poliert hätte. Aber es ist nicht so, dass man dauernd stolpert, weiß Gott nicht. Also das merkt man erst beim Übersetzen zum Beispiel, wenn man sehr genau liest.
Insgesamt ist es eine herausragend gut geschriebene, sehr literarische Geschichte über Liebe, Untreue und die Sehnsucht nach Selbstverwirklichung. Das faszinierende Psychogramm einer Frau, die sich und das Leben neu entdeckt. Ihr eigenes Geheimnis weckt auch ihr Misstrauen gegenüber dem Ehemann. Auf ihre Frage hin gesteht er ihr, sie betrogen zu haben, mit einer chinesischen Musikerin.
Sie schloss die Augen, um ihre Atmung in Ordnung zu bringen. Er sollte nicht mit Genugtuung ihre Wut bemerken und überrumpelte ihn mit der Frage, und, hatte sie den Schlitz quer? Er konnte sich das Lachen nicht verbeißen und sie fiel ein, hörte aber abrupt auf und musste die Augen schließen, um die Tränen zu unterdrücken. »Ich lache«, sagte sie, die Hand auf der Brust, »aber ich wünsche denen niemals das, was ich hier drinnen spüre. Es ist der Tod.«
Dagmar Plötz bewahrt in ihrer Übersetzung sehr schön die Musikalität des spanischen Originals. Überhaupt ist »Wir sehen uns im August« ein musikalisches Buch. Anna Magdalena Bach, selbst keine Musikerin, aber hochmusikalisch und in ihrer Familie von klassischen Musikern umgeben, trägt nicht zufällig den Namen von Johann Sebastian Bachs zweiter Ehefrau. Und gerade unter dem Einfluss von Musik und Tanz kommen ihre Affären für eine Nacht auf der Insel zustande. Bis sie, mittlerweile 50, auf dem Friedhof etwas Erstaunliches über das Leben ihrer Mutter erfährt und die Geschichte in einen spektakulären Schluss mündet. Mehrfach hat Anna Magdalena das Gefühl, ihre tote Mutter beobachte sie. Angenommen, Gabriel Garcia Márquez könnte sehen, dass seine beiden Söhne gegen seinen Willen diesen Kurzroman zur Veröffentlichung freigegeben haben. Wie würde er wohl darauf reagieren? Dagmar Plötz hat da eine Vermutung.
Da er ja in einer abergläubischen Art und Weise fatalistisch war, glaube ich, dass er sich damit anfreunden kann. Fatum est, würde er denken. So ist es nun.
Und heute ist es posthum erschienen. Wir sehen uns im August von Gabriel Garcia Márquez, übersetzt von Dagmar Plötz. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 23 Euro. There is another sky heißt ein Gedicht von Emily Dickinson und nach ihm hat sich die Londoner Band benannt. Another Sky. This is the only thing that could have happened. This is the only way it could have been. I move my body to feel something other than the weight of it underneath. I never had control anyway. I never had control anyway. My body. But Was für eine Aufgabe, einmal im Monat ein Gedicht zu schreiben, ein Jahr lang. Ein Gedicht zur Lage der Welt oder Europas oder der Region. Das ist die Aufgabe des Poeta Laureatus, eine Auszeichnung des Literarikum Lech, dotiert mit einem Preisgeld von 15.000 Euro, die an den österreichischen Schriftsteller und Büchner-Preisträger Clemens J. Setz vergeben wurde. Sein erstes, das März-Gedicht, setzt die kleinsten mit den größten Dingen in Bezug. Es heißt Schmetterlingseffekt. Clemens J. Setz liest es selbst.
Schmetterlingseffekt. Dieser eine verheerende Wirbelsturm letzte Woche am anderen Ende der Welt. Das war ich. Nur eine einzige unbedachte Drehung oder Faltung der Flügel, mehr kann's im Prinzip nicht gewesen sein. Ich schwöre, ich werde mich in Zukunft bemühen. Aber wie meinen Körper halten? Wie die Fühler, die Beinchen? Immer noch bringt jede kleinste Bewegung gewaltiges Massensterben irgendwo weit weg. Selbst mein vollkommen regloses Ausruhen auf der Tempelglocke, auf ihrem betörenden Moosbelag, bringt weltweit nichts als Zerstörung.
Der Schmetterlingseffekt ist der Fachterminus für einen physikalischen Effekt. 1972 prägte ihn der amerikanische Mathematiker und Meteorologe Edward Lorenz, um damit dynamische Vorgänge zu beschreiben, deren Wirkung unvorhersehbar und gewaltig sein können. Clemens Setz erkennt darin Parallelen zur Gesellschaft unserer Gegenwart, vor allem bei jungen Menschen.
Sie fühlen sich wirklich buchstäblich als diese sprichwörtlichen oder metaphorisch in den mathematischen Modellen gebrauchten Schmetterlinge, die eine winzige Entscheidung tötet den Planeten jeden Tag. Es gibt zwei Größen, ja. Wahnsinnige Fantasien, die da eingepflanzt sind jetzt in Menschen. Entweder jede kleinste Konsumentscheidung tötet die Zukunft der Erde und der Menschheit, oder, das ist die häufigere Variante, quält und zerstört und entrechtet und knechtet ein weit, weit entfernt lebendes Volk. Afrika oder irgendwo in Indonesien oder so.
Clemens Setz übt harte Kritik am Kapitalismus. Besonders perfide findet er den Transfer des Schuldgefühls, den er in den Industriemächten beobachtet. Seiner Meinung nach übertragen da Reiche ihren Schuldkomplex auf Ärmere.
Die Meisterleistung der Massenpsychologie, die ist auch zum Teil, nur zum Teil allerdings auch, glaube ich, intendiert von wahrscheinlich großen Konzernen, um einfach damit sie nichts ändern müssen, obwohl sie die Hauptverursacher sind irgendwelcher globaler Probleme, dass man einfach das Schuldgefühl überträgt auf Leute, die wenig Macht und ganz wenig Geld eigentlich oder im Vergleich also nichts ausrichten können. Aber die empfinden es dann nicht, wie viele Kinder darf ich überhaupt noch haben? Sind Kinder gute Idee? Was darf ich essen? Darf ich nahrhaftes Essen? Nein, lieber nicht. Das schadet der Zukunft. Also diese ganze Psychologie, die ja jeder kennt und die auch, glaube ich, meistens davon zeugt, dass jemand einfach ein Mensch mit Gewissen und Verantwortung ist und ein guter Mensch im gewissen Sinn, hat aber auch diesen merkwürdigen Schuldstolz dann vielleicht, wenn er verknöchert und wenn er irgendwie zum Ritual gerinnt.
Die Resignation und den frustrierenden Blick auf die Zukunft kontrastiert Clemens Setz in seinem Gedicht mit einem überraschenden Moment ruhiger Schönheit. Der Schmetterling ruht sich auf einer Tempelglocke aus, einem Kultgegenstand, der bei hinduistischen oder buddhistischen Zeremonien verwendet wird.
Am Ende ist er auf diesem betörenden Moosbelag auf einer alten Tempelglocke, wie also die Schmetterlinge bei Haiku-Dichtung immer sind. Das ist eigentlich eine wunderschöne Kombination, keinen poetischeren Satz. Ein Schmetterling sitzt auf der Tempelglocke. Das ist eine der genialsten Eingebungen, die die Menschheit je irgendwie zu Papier gibt. Nicht ich, also das hat, ich glaube, Basho oder Issa, einer von diesen beiden Dichtern ist das. Ein Schmetterling sitzt auf der alten Tempelglocke.
Mit dem Bezug auf die Tempelglocke bezieht sich der Dichter Clemens Setz ganz subtil auf Lyriker in asiatischen Ländern. Er weiß, dass diese mitunter einer ähnlich toxischen Wirkung ausgesetzt sind wie der, die der kleine Schmetterling mit seinem Flügel verursacht. Diese Macht ist unvorhersehbar und kann alles zerstören. Das ist der Schmetterlingseffekt.
Die Macht spürt man ja dann einfach nur dann, wenn man körperlich bedroht wird, was ja Dichter immer noch werden auf der Erde. Nicht so sehr bei uns, aber in anderen Ländern sehr wohl.
Das Literarikum in Lech ist gespannt, was Clemens Setz in den kommenden Monaten schreibt und wie er in seinen Gedichten auf aktuelle Ereignisse und Stimmungen in Kultur, Politik und Gesellschaft reagiert.
Jeden Monat ein Gedicht. Clemens J. Setz ist Poeta Laureatus vom Literarikum Lech, Lech am Arlberg. Ein Beitrag von Kerstin Bachler war das. Wo kann man in der Stadt, mitten in München zum Beispiel, die Berge erleben? Ja, Schuttberg, Neuhoferberg, Olympiaberg. Alles richtig und etwas bescheiden. Aber der Ort, der auf Höheres führt, liegt mitten auf einer Insel. Das klingt ein bisschen wie nach einer Geschichte von Michael Ende, Jim Knopf auf Lummerland oder so. Aber genau dort, auf der Münchner Praterinsel, befindet sich der Standort des Alpinen Museums. Ein Haus mit Vergangenheit, das in diesen Tagen nach dreijähriger Sanierungsphase mit einem neuen Konzept wieder eröffnet. Barbara Weiß berichtet.
Zwischen Isar und Stadt auf der Praterinsel gestaltete die Stadt München 1888 ein großzügiges Kunstgewerbe-Ausstellungsgelände. Im Café Isarlust trafen sich Schriftsteller und Frauenrechtlerinnen und seit 1911 Bergsteiger und Bergsteigerinnen. Da bezog das Alpine Museum des Deutschen Alpenvereins das kleine, noble Gebäude. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau war das Haus nicht mehr so, wie es einmal war. Bauleiter Roland Liesegang.
Über die vielen Jahrzehnte, vor allem nach dem Weltkrieg, total zugebaut, total kaputt gebaut, mit verschiedenen Nutzungen, verschiedenen Ebenen eingebaut und so weiter. Und im Grunde ist die Maßnahme eine Heilung des Ganzen.
Eine Heilung, die dem Deutschen Alpenverein zusammen mit unter anderem Bund, Freistadt und Stadt München rund 10,5 Millionen Euro wert war. 3 Jahre Baustelle, vor allem innen. Und jetzt ist alles anders. Wichtig war dem Alpenverein vor allem auch, dass das Haus mehr wahrgenommen wird von der Stadt aus, die Sichtbarkeit. Friederike Kaiser, die Leiterin des Alpinen Museums.
Wir werden jetzt 3 große Schaufenster zur Straße hin haben.
Nicht mehr über den Garten von hinten, sondern direkt von der Straße kommt man jetzt zur Ausstellung, ins neue Café Isarlust und in die Bibliothek. Die war bisher im ersten Stock, hatte eher ein Mauerblümchen-Dasein, obwohl sie die größte alpine Bibliothek der Welt ist. Hier kann man wie auf einer Berghütte auf Holzstühlen und an einem Holztisch sitzen und schmökern.
Wir haben versucht, im Bau alpine Materialien zu benutzen. Das heißt, wir haben im Eingangsbereich, im ganzen Erdgeschoss, von der Straße bis zum Garten hin einen Nagelflurboden. Man denkt ja dann sofort an die Nagelflurkette. Und wir haben auch sonst im Innenausbau nur Hölzer verwendet, die im Alpenraum vorkommen.
Wichtig war Friederike Kaiser beim Umbau des Alpinen Museums auch die Barrierefreiheit. Treppen, die waren vor der Modernisierung ein großes Problem. Jetzt sind Ausstellungen und Bibliothek für alle Menschen zugänglich. Darum Berge, so ist der Titel der neuen Dauerausstellung im Alpinen Museum. Sie hat 5 Kapitel: Abenteuer, Körper, Leistung, Natur, Gemeinschaft. Außerdem wurde ein Stück Gebirge im Museum aufgebaut. Dass das Alpine Museum ein Begegnungsort wird von Bergsteigern, Bergliebhabern und Nachwuchsbergsteigern, dafür soll auch der Garten sorgen. Zwischen Museum und Isarstrand kann man hier auf DAV-Liegestühlen verweilen. Kaffee und Kuchen gibt es vom Museumscafé Isarlust, so wie damals, als vor fast 140 Jahren die ersten Besucher hier zwischen Stadt und Isar auf der Praterinsel diese besondere Atmosphäre genossen haben.
Und am Sonntag lädt das frisch sanierte Alpine Museum in München ein zum Tag der offenen Tür. Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt. Noch bis morgen.